Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ihr dürft gerne aufschlagen, Gottes Wort in Kolosser Kapitel 1. Wir wollen heute auf zwei Verse hören aus Kolosser 1, die Verse 13 und 14. Kolosser 1, ab Vers 13, wir hören Gottes lebendiges Wort. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich oder Königreich des Sohnes seiner Liebe, in dem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, am 17. August 1962, da ist der 18-jährige Peter Fechtner mitten in Berlin auf tragische Weise verblutet. Was war passiert? Seit ziemlich genau einem Jahr teilt eine Mauer die Stadt. Der Ostteil gehört zur DDR, der Westteil zur Bundesrepublik Deutschland. Und so wie es eine Mauer eben quer durch Deutschland gab, gab es auch eine Mauer quer durch Berlin. Peter Fechtner ist im Ostteil der Stadt aufgewachsen, aber irgendwie gefällt ihm das Leben da nicht. Viel lieber würde er im Westen leben. Aus seiner Sicht ist im Westen alles besser. Gemeinsam mit einem Freund hat er jetzt Vorbereitungen getroffen und sie haben das riskante Manöver sich ausgedacht, mitten in Berlin auf die Mauer zuzulaufen und über diese Mauer drüber zu klettern und dabei schnell genug zu sein, um nicht erwischt zu werden. An dem Tag, als sie das dann durchgezogen haben, laufen sie beide auf die Mauer zu. Der Freund von Peter Fechtner ist ein paar Meter weiter vorne, er klettert auf die Mauer drauf, schafft es auf die Spitze und auf der anderen Seite auch wieder runter. Peter Fechtner ist nur ein bisschen dahinter, auch er schafft es auf die Mauer drauf, aber als er gerade oben ist, wird er von Kugeln der Grenzsoldaten getroffen und fällt zurück in den sogenannten Todesstreifen zwischen den Mauern. Er liegt dort mehrere Stunden, bevor irgendwann Polizisten aus dem Osten ihn in ein Krankenhaus holen, wo er dann wenige Stunden später gestorben ist. Und die Frage, die bei dieser tragischen Geschichte sich ja ganz automatisch stellt, ist, was hat diesen Mann, diesen jungen Mann dazu bewogen, dieses Risiko einzugehen, wofür er dann mit seinem Leben bezahlt hat? Es war eine Vorstellung, ein Traum in seinem Kopf. Er hat gesehen, es gibt zwei Länder hier, und aus seiner Sicht ein schlechtes und ein gutes. Und dabei hat er festgestellt, ich wachse im schlechteren Teil auf. Und sein Frust darüber war so groß, dass er bereit war, sein Leben zu riskieren, um in den besseren Teil zu kommen. Warum erzähle ich diese Begebenheit, die jetzt schon mehrere Jahrzehnte her ist? Gottes Wort spricht hier in diesen beiden Versen im Kolosserbrief ebenfalls über zwei verschiedene Länder. Oder in biblischem Sprachgebrauch von zwei Königreichen. Einem Guten und einem Schlechten. Und nicht nur das. Gottes Wort spricht auch darüber, dass es wichtig ist, dass wir im guten Königreich leben. Welche beiden Königreiche sind das? Das eine Königreich bezeichnet Paulus hier in Vers 13 als die Herrschaft der Finsternis. Und es ist klar, ja, Finsternis ist in vermutlich jeder Kultur dieser Welt ein Bild für etwas Negatives, für etwas Schlechtes. Und auf der anderen Seite ist das Königreich von Jesus. Paulus nennt es hier am Ende von Vers 13 das Reich des Sohnes seiner Liebe. Ja, und das Wort Liebe, das macht ja schon deutlich, ja, in dem Königreich, da will man leben, da will man zu Hause sein. Zwei Königreiche und das Problem ist, von Natur aus ist jeder Mensch Teil des schlechten Königreichs. Ausnahmslos jeder Mensch ist Teil des schlechten Königreichs. Auch Nathanael und Liam. Auch wenn sie so ganz unschuldig aussehen. Gottes Wort macht klar, wir sind von Natur aus, von dem, was in uns drin ist, alle Teil dieses Königreichs. Und deswegen müssen wir auch alle eine Mauer überwinden. Aber bei uns ist es nicht die Berliner Mauer, sondern es ist die Mauer zwischen diesen beiden Königreichen, von denen wir hier lesen. Die gute Nachricht ist, anders als Peter Fechtner müssen wir nicht selber drüber klettern. Sondern wir werden drüber getragen. Vers 13, er, also Gott der Vater, hat uns errettet und er hat uns versetzt oder getragen in ein anderes Königreich, in das Reich seines geliebten Sohnes. Und wie diese Rettungsaktion unseres himmlischen Vaters aussieht, das wollen wir uns heute in dieser Predigt anschauen unter dem Thema: Der Vater hat dich errettet. Der Vater hat dich errettet. Wir wollen uns drei Dinge dazu anschauen. Woraus hat er dich errettet? Aus der Finsternis ohne Jesus. Wohin hat er dich errettet? In das Königreich von Jesus. Und wodurch hat er dich errettet? Durch die Erlösung in Jesus. Wenn ich dich fragen würde, sofern du Christ bist, wer ist dein Retter? Was wäre dann deine Antwort? Ich kann mir gut vorstellen, die meisten von euch würden sagen, wie aus der Pistole geschossen, Jesus ist mein Retter. Und das völlig zu Recht. Ja, der Name Jesus bedeutet ja nichts anderes als Retter. Deswegen haben ja Maria und Josef den Auftrag bekommen, das Baby Jesus zu nennen. Weil Jesus uns rettet. Es ist also so, von den drei Personen unseres dreieinen Gottes wird vor allem Jesus die Rettung zugeschrieben. Aber, und daran erinnert uns Gottes Wort hier in diesen Versen, wir dürfen auf gar keinen Fall den Fehler machen, die drei Personen der Dreieinigkeit Gottes bei der Errettung irgendwie gegeneinander auszuspielen. Es ist nämlich leider so, dass viele Christen sich die Dreieinigkeit so ein bisschen vorstellen wie ein nicht besonders gut funktionierendes Ehepaar. Ja, da ist der strenge und ungnädige Vater und auf der anderen Seite so die nette, nahbare, aber auch irgendwie inkonsequente Mutter. Und dann gibt's da die Kinder und immer wenn die Kinder was anstellen, will der Vater bestrafen, aber die Mutter geht dann zu ihm und fleht ihn an, doch möglichst Gnade vor Recht ergehen zu lassen. Und manchmal setzt er sich durch, manchmal setzt sie sich durch. Das Familienleben, das leidet einfach total darunter. Ja, das Miteinander der Eltern wird immer mehr zu einem Gegeneinander und die Kinder, die wissen irgendwann überhaupt nicht mehr, woran sie sind. Sie lernen es dann auch, irgendwie die Eltern gegeneinander auszuspielen und für dieses Familienleben ist sowas tragisch. Die Sache ist, viele Menschen, auch Christen, haben ungefähr so eine Vorstellung über den dreieinen Gott. Ja, da ist der strenge Richtervater und dann ist da irgendwie der liebe Rettersohn. Und die machen irgendwie so eine Art Tauziehen miteinander. Und oft kommt dann noch eine weitere schräge Vorstellung dazu, nämlich die Altes Testament gegen Neues Testament. Das Alte Testament präsentiert uns eben diesen Richtervater. Und das Neue Testament, das zeigt uns dann den Retter Gott, den Sohn. Und die beiden sind eben in so einem ständigen kosmischen Tauziehen miteinander. Wer denn jetzt gewinnt? Und dementsprechend, wer dann gewinnt in diesem Tauziehen, dann gibt es entweder Gericht oder halt Rettung. Ich will es kurz machen. Dieses Gottesbild ist völlig unbiblisch. Wie gesagt, in der Bibel wird die Rettung tatsächlich vor allem dem Sohn zugeschrieben. Deswegen trägt er eben den Namen Jesus. Aber das Projekt der Rettung ist ein Rettungsprojekt aller drei Personen miteinander. Schon allein deswegen, weil die drei Personen von ihrem Wesen her nicht unterschiedlicher Meinung sein können. Der Vater ist nicht gerechter oder heiliger als der Sohn. Und der Sohn ist auch nicht mehr lieber als der Vater. Wenn das so wäre, dann hätten wir nicht einen Gott in drei Personen, sondern wir hätten drei Götter. Doch darüber hinaus lehrt die Bibel eindeutig, dass die Rettung von uns Menschen eine Sache des gesamten dreieinen Gottes ist. Es wird zum Beispiel in Epheser 1 so deutlich. Ja, da sehen wir, der Vater hat die Rettung geplant, der Sohn ist in diese Welt gekommen und hat die Rettung durchgeführt und der Heilige Geist, der wendet diese Rettung jetzt auf dein und mein Herz an. Johannes schreibt ja nicht, in dem vielleicht bekanntesten Vers der Bibel, Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Jesus die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn sandte. Nein, sondern so sehr hat Gott, also Gott der Vater, die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn, also Jesus, gesandt hat. Warum betone ich das so ausführlich? Eben deswegen, weil unser Abschnitt hier in Gottes Wort genau so losgeht. Er hat uns errettet. Und die Frage ist, wer ist der Er? Spontan könnte man denken, Jesus. Aber das geht aus zwei Gründen, nicht? Später in diesem Vers ist nämlich vom Sohn die Rede. Der Er kann also nicht Jesus sein. Und um alle Zweifel zu zerstreuen, hilft uns auch ein Blick in den Vers vorher, Vers 12, da wird der Vater ausdrücklich genannt. Und weil er dort ausdrücklich genannt wird, ist klar, der Er in Vers 13 ist der Vater. Der Vater hat uns errettet. Der Rettungsplan war seine Idee. Die erste Frage, die dabei unser Abschnitt beantwortet, ist die Frage, woraus uns der Vater errettet hat. Und das bringt mich zum ersten Punkt. Woraus hat der Vater dich errettet? Aus der Finsternis ohne Jesus. Ja, dieses schlechte Königreich, von dem ich schon gesprochen habe, das wird hier Herrschaft der Finsternis genannt. Und für jeden Menschen, der an Jesus Christus glaubt, liegt dieses Königreich hinter uns. Und trotzdem ist es wichtig, dass auch wenn du nicht mehr zu diesem Königreich gehörst, du mal kurz Pause machst und die Frage stellst, was ist das eigentlich für ein Land, für ein Königreich? Und zwar aus zwei Gründen. Erstens aus dem Grund, dass du dich fragst, was liegt da eigentlich hinter mir? Und zweitens, was ist das für ein Land, in dem sehr viele Menschen in meinem Umfeld leben und zu Hause sind? Und Gottes Wort macht hier zwei Dinge über dieses Königreich deutlich. Erstens, es ist sehr stark und zweitens, es ist sehr trostlos. Die Stärke wird durch das Wort Herrschaft zum Ausdruck gebracht und die Trostlosigkeit durch das Wort Finsternis. Und das Wort hier für Herrschaft, das kann man auch übersetzen mit Macht oder Vollmacht oder sogar Autorität. Es wird in der Bibel sowohl für Gott gebraucht als auch für den Teufel. Vielleicht neigst du manchmal zu dem Gedanken, ja, Menschen, die jetzt Jesus nicht kennen, die sind irgendwie neutral. Ja, die gehören nicht zu Gott, aber die sind auch nicht so richtig gegen ihn. Aber die Bibel sagt uns, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder du gehörst zum einen Königreich oder zum anderen. Entweder du gehörst zum Königreich von Jesus oder du gehörst zum Königreich der Finsternis. Es gibt keine dritte Möglichkeit. In Epheser Kapitel 2 am Anfang, da beschreibt Paulus mal dieses Königreich der Finsternis so eindrücklich. Er sagt, auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt. Und dann erklärt er, wie sieht dieses Königreich aus, in dem wir einst gelebt haben. Sein Königreich nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Wir waren von Natur aus Kinder des Zorns. Hier spricht Paulus davon, dass Menschen, die Jesus nicht kennen, tot sind. Geistlich tot. Sie folgen dem Fürsten, der seine Herrschaft in der Luft hat. Das ist ein anderes Wort für den Teufel. Und das Wort für Herrschaft in Epheser 2 ist genau das gleiche wie hier in unserem Predigtabschnitt. Herrschaft der Finsternis. Und dieses Königreich der Finsternis, das versucht, seine Bürger festzuhalten. Und es ist stärker als du. Stärker als jeder Mensch. Und deswegen brauchst du auch keinen Fitnesstrainer, der dir hilft, da rauszukommen. Sondern du brauchst mehr. Du brauchst einen Retter, der dich da raus rettet. Diese Herrschaft wird hier beschrieben als völlig finster. Und ich habe schon gesagt, Finsternis ist ein Bild für etwas sehr Negatives. Das kennen wir aus unserer Kultur, wenn man Leute heute zum Beispiel Wirtschaftsexperten fragt, wie ist die wirtschaftliche Lage in Deutschland, dann hört man oft, es sieht echt düster aus oder es sieht echt finster aus. Finsternis ist ein bekanntes Bild und ich behaupte in jeder Kultur dieser Welt für schlecht. Und die Frage ist, warum ist dieses Königreich so finster? Und ich glaube im Kern, weil es keine Antworten hat auf die großen Fragen des Lebens, zumindest keine tragfähigen. Welche Lösung gibt es für meine Schuld? Welche Antwort gibt es auf all das Unrecht in meinem Leben? Ja, welchen Sinn hat dieses Leben überhaupt? Was kommt nach dem Tod? Ja, nehmen wir mal gerade diese letzte Frage. Was kommt nach dem Tod? Ich bin letztens im Internet auf so ein Meme gestoßen, so ein Bild im Internet mit so Text. Und da stand drauf, eines Tages wirst du sterben, das stimmt, aber an allen anderen Tagen nicht. Meine erste Reaktion war, ich habe gelacht. Meine zweite Reaktion war, Mann, ist das tragisch. Denn mehr hat das Königreich der Finsternis an Trost eben auch nicht zu bieten. Als Antwort auf die ultimativen Fragen. Zugegeben, nicht jeder Mensch stellt diese Fragen. Aber viele Menschen stellen sich zumindest einige dieser Fragen. Und jeder Mensch sollte sich unbedingt diese Fragen stellen. Und die Herrschaft der Finsternis, die ist deshalb so finster, weil sie eben keine Antworten auf diese Fragen bietet. Die Antwortversuche gehen dann irgendwie so, ja, für deine Schuld musst du entweder selbst gerade stehen oder es gibt einfach keine Gerechtigkeit. Der Sinn des Lebens, ja, den musst du selber finden, notfalls dir selber erschaffen. Ja, und nach dem Tod kommt das große Nichts oder das große Fragezeichen. Keine wirklichen Antworten, keine tragfähigen Antworten auf die großen Fragen des Lebens. Und deswegen Herrschaft der Finsternis. Und wenn du Jesus Christus kennst, lass mich dir eine Frage stellen. Ist dir wirklich klar, wo Jesus dich da rausgerettet hat? Gerade wenn es dir wie mir geht und du vielleicht in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen bist, dann kennt man das irgendwie schon immer. Dann ist es irgendwie auch alles so selbstverständlich mit diesem Jesus. Manchmal beobachte ich so meine Kinder, und die haben gefühlt 328 Spielsachen, aus denen sie aussuchen können. Und trotzdem kommt dann meine Tochter manchmal zu mir. Papa, mir ist gerade voll langweilig. Und ich denke mir, wie kannst du unzufrieden sein? Du hast so viele Sachen zum Spielen. Und manchmal stelle ich mir dann so die Frage, oder ich ertappe mich bei dieser Frage, wäre das vielleicht anders, wenn unsere Kinder so die ersten 3 Lebensjahre gar keine Spielsachen gehabt hätten? Der Punkt ist, erinnere dich immer wieder daran, wo du ursprünglich herkommst. Wie dunkel das Königreich war, aus dem Jesus dich errettet hat. Und um diese Rettung besser zu verstehen, möchte ich auf das Bild zurückkommen von der gescheiterten Flucht aus der DDR. Für Peter Fechtner war die DDR Finsternis. Er hat dort keine Hoffnung mehr gesehen. Aber gleichzeitig war da diese Herrschaft, die ihn in diesem Königreich der Finsternis festhalten wollte. Deswegen war da diese Mauer und deswegen waren da die Schüsse, die ihn unbedingt festhalten wollten. Die Mauer dieser unsichtbaren Herrschaft der Finsternis, die ist zwar unsichtbar, aber sie ist viel, viel höher, als die Berliner Mauer es je war. Diese Mauer ist unüberwindbar. Und deswegen wird auch kein Fluchtversuch der Welt aus eigener Kraft glücken. Es klappt nicht. Und deswegen wird Gott dir hier in diesen Versen auch nicht dargestellt als jemand, der dir Anleitung gibt, wie du fliehen kannst. Oder der daneben steht und dich anfeuert. Oder der die Wächter ablenkt. Wie gesagt, Gott ist nicht dein Fitnesstrainer. Nein, Gott ist viel mehr als das. Er ist der, der dich gerettet hat. Er hat dich über diese unsichtbare Mauer drüber gehoben und in ein anderes Königreich gebracht. Vers 13, er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Mein zweiter Punkt, wohin hat der Vater dich errettet? Antwort, in das Königreich von Jesus. Gott hat uns errettet, indem er uns versetzt. Von einer Herrschaft in die andere. Ja, dieses Wort hier für versetzen meint wortwörtlich tatsächlich, etwas von einem Ort zum anderen umzusetzen. Ja, wie man so einen großen Baum versetzt oder so einen großen Felsen oder sowas. Ja, vielleicht kennt ihr das, wo Paulus mal sagt, wenn ich Glauben hätte, der Berge versetzen könnte. Berge versetzen. Es ist genau das gleiche Wort, was hier steht dafür, was Gott mit uns gemacht hat. Gott transportiert oder transplantiert einen Menschen von A nach B, von der einen Herrschaft in die andere. Und die Frage ist jetzt, was ist das für ein neues Königreich, wo er uns hinsetzt? Es wird hier beschrieben als das Königreich des Sohnes seiner Liebe. Und mit diesem Sohn seiner Liebe ist natürlich Jesus gemeint. Er ist der König dieses Königreichs. Wo kommt dieses Königreich her? Hier gehen wir mal ganz kurz an den Anfang der Geschichte zurück. Ja, Adam und Eva haben gerade von diesem verbotenen Baum gegessen. Und damit haben sie für sich selbst und alle ihre Nachkommen, also für alle Menschen dieses Königreich, diese Herrschaft der Finsternis sozusagen gegründet. Aber Gott wollte das nicht so stehen lassen. Er war auch nicht gewillt, die Menschen einfach zu vernichten und jetzt eine neue Spezies von Menschen zu schaffen oder sowas. Denn er hat gesagt, ich setze ein anderes Königreich neben dieses Königreich der Finsternis. Und dieses neue Königreich, das sehen wir schon in Grundzügen im Alten Testament. Ja, Menschen wie Noah waren Teil davon, Abraham, Isaak und Jakob, später das Volk Israel. Aber klar ist irgendwie auch in der gesamten Geschichte des Alten Testaments, die Leute, die so äußerlich dazugehört haben, die waren oft kein Stück besser als die, die zum Königreich der Finsternis gehört haben. Die Geschichte des Alten Testaments, gerade die Geschichte vom Volk Israel, das ist eine Geschichte von andauerndem Versagen. Das Königreich Gottes war ein Reich ohne wirklichen König. Und deswegen kam Gott selbst, um König zu sein. Der Vater schickt seinen Sohn, um König zu sein. Und Jesus war schon König in den gut 30 Jahren, in denen er hier auf der Erde war. Da hat es nur halt fast keiner mitbekommen. Das Reich der Finsternis hat sich richtig aufgebäumt. Hat sich gewehrt gegen den König. Gegen den König, der nicht nur gekommen ist, um irgendwie König neben dem Reich der Finsternis zu sein, sondern der gekommen ist, um die Werke der Finsternis und das Reich der Finsternis zu zerstören. Und dieses Reich der Finsternis hat sich so aufgebäumt, dass er irgendwann da hing. An einem Holzkreuz. Grausam zugerichtet wie ein Schwerverbrecher. Mit diesem Schild über dem Kopf. Jesus von Nazareth, der König der Juden. Ja, für das Reich der Finsternis der ultimative Triumph. Durch ironische Verspottung. Und 3 Tage später mussten sie feststellen, wie ungewollt wahr die Aufschrift am Kreuz war. Der König ist nicht länger tot, sondern er lebt. Und er läutet das Ende der Herrschaft der Finsternis ein. Und sein Königreich ist das Königreich der Liebe. Ja, einmal lesen wir hier nicht das Reich des Sohnes Gottes oder das Reich von Jesus Christus, sondern das Reich des Sohnes seiner Liebe oder in manchen anderen Übersetzungen das Reich seines geliebten Sohnes. Und das Zweite, was neben Liebe dieses Königreich ausmacht, ist Licht. Dort, wo jeder Mensch herkommt und viele Menschen noch sind, dort herrscht Finsternis. Das haben wir im ersten Punkt gesehen. Das Königreich von Jesus, das ist ein Königreich des Lichts. Zugegeben, das finden wir hier nicht als Wort in Vers 13, aber ist trotzdem klar. Einerseits, weil die beiden Königreiche so gegenübergestellt werden. Und wenn dir das noch nicht als Begründung reicht, dann schau mal ein Vers zurück in Vers 12. Da heißt es, indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Es ist deutlich, das Königreich von Jesus wird als ein Königreich beschrieben der Liebe und des Lichts. Liebe und Licht charakterisieren dieses Königreich. Liebe ist die Motivation, die dieses Königreich begründet hat. Es war die Liebe, die Gott dazu gebracht hat, zu uns Menschen zu kommen. Die ihn dazu gebracht hat, dass er seinen Sohn für uns hat opfern lassen. Liebe ist auch das, was den Umgang in diesem Königreich prägen soll. Und bevor du jetzt nachdenkst, wer in dem Königreich dieser Gemeinde hier das nicht so lebt, wie er es leben sollte, pack dich zuerst mal an deine eigene Nase. Ich glaube, wir haben da alle viel Nachholbedarf, unseren König der Liebe in unserem Leben, im Umgang mit unseren Geschwistern wirklich wiederzuspiegeln. Und Licht? Wir sagen ja so im Volksmund, mir geht ein Licht auf, wenn wir etwas verstehen oder eine gute Idee haben. Licht steht sinnbildlich für dieses Königreich, weil es in diesem Königreich echte, tragfähige Antworten gibt auf die großen Fragen des Lebens. Auf Sünde und Schuld in deinem Leben, auf Ungerechtigkeit in dieser Welt, auf die Frage nach dem Sinn des Lebens und vor allem auf die Frage nach Hoffnung angesichts des sicheren Todes. Und dieses Königreich, das hat Gott uns versprochen. Nicht nur uns als erwachsene Christen, sondern auch unseren Kindern. In Apostelgeschichte 2 sagt es Petrus in seiner Predigt, denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen anderen, die Gott sonst noch zum Glauben rufen wird. Und nicht nur Petrus tut es, sondern Jesus selbst, das Königreich den Kindern zugesagt. Wir haben das eben gelesen in Markus Kapitel 13. Da sind Menschen zu ihm gekommen und haben gesagt, segne doch bitte unsere Kinder. Die Jünger waren nicht begeistert. Sie haben sie weggeschickt, gesagt, geht mit euren Kindern wieder weg. Und dann lesen wir in Markus 10, Vers 14, als das Jesus sah, wurde er unwillig, nicht über die Kinder, sondern über die Jünger, und sprach zu ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihn nicht, denn solcher ist das Königreich Gottes. Ich habe eben gesagt, von Natur aus ist jeder einzelne Mensch, sind auch Nathanael und Mark Liam, erstmal Teil des schlechten Königreichs, der Herrschaft der Finsternis. Aber weil sie zusammen mit anderen Kindern hier in der Gemeinde und in einer christlichen Familie aufwachsen, wachsen sie im Bereich des guten Königreichs auf. Im Bereich des Königreichs von Licht und Liebe. Und deswegen haben sie heute die Taufe bekommen als Zeichen dieses Königreichs. Ja, sozusagen den Stempel dieses Königreichs. Den Personalausweis dieses Königreichs. Natürlich haben sie die volle Verantwortung, das auch von Herzen anzunehmen. Je älter sie werden, desto mehr. Aber gleichzeitig haben sie dieses Versprechen des Dreieinen-Gottes und seit heute auch das Zeichen dafür. Durch die Taufe sagt Gott zu ihnen, zu ihren Eltern und zu uns als Gemeinde, für jemanden wie dich habe ich mein Königreich gegründet. Der Vater hat uns errettet, aus der Finsternis heraus und in sein Licht gestellt. Und es bleibt eine letzte Frage, eine dritte Frage übrig. Wie hat der Vater uns von dem einen Königreich in das andere transplantiert? Ja, wenn man früher aus der DDR fliehen wollte, dann musste man von Punkt A nach Punkt B kommen. Und dann gab es die verschiedensten riskanten Möglichkeiten. Ja, entweder zu Fuß über die Mauer, oder durch Tunnel. Manche haben es mit einem Heißluftballon versucht. Aber all das macht hier, in dieser Situation, keinen Sinn. Wir haben es ja nicht mit geografischen Königreichen zu tun. Und ich habe auch schon gesagt, die Mauer ist so hoch, die ist für uns Menschen unüberwindbar. Wie also rettet uns der Vater vom einen in das andere Königreich? Und die Antwort ist, genau dafür hat er seinen Sohn geschickt. Mein dritter und letzter Punkt. Wodurch hat der Vater dich errettet? Durch die Erlösung in Jesus. Vers 14. In dem, also in Jesus, haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Es gab in der Geschichte viele Menschen, die wie Peter Fechtner versucht haben, aus der DDR zu fliehen. Einige sind dabei gescheitert, wie er. Andere sind im Gefängnis gelandet und manche haben es wirklich geschafft. Aber wisst ihr, was die sicherste Variante war, aus der DDR in die Bundesrepublik zu kommen? Wenn Westdeutschland einen bestimmten Betrag bezahlt hat, um dich nach Westdeutschland freizukaufen. Das hat man vor allem mit Menschen gemacht, die in der DDR gefangen genommen wurden, weil sie gegen das System waren oder versucht haben, eben aus der DDR zu fliehen. Und so ist man ganz legal und sicher über die Grenze gekommen. Freiheit durch Freikaufen. Insgesamt hat Westdeutschland in knapp 30 Jahren über 3,5 Milliarden D-Mark bezahlt, um über 33.000 Menschen aus der DDR freizukaufen. Und so ähnlich hat Gott das mit dir gemacht. Er hat dich aus dem Reich der Finsternis freigekauft. Das biblische Wort dafür ist erlöst. In Vers 14, in ihm, in Jesus haben wir die Erlösung. Nur, dass der Preis dafür nicht 3,5 Milliarden D-Mark waren, sondern viel mehr. Der Vater hat seinen eigenen Sohn dafür gegeben. Er hat ihn ans Kreuz schlagen lassen. Und dort hat der Sohn den Preis bezahlt für dich durch sein Blut. Kein anderer Mensch hätte den Preis bezahlen können. Zu hoch ist die Mauer unserer Schuld und Sünde. Zu stark ist das Reich der Finsternis, was uns in seinen Klauen hält. Nur der starke und sündlose Sohn Gottes hatte die Kraft und er hatte die moralische Reinheit, die Heiligkeit, um den Preis für dich zu bezahlen, um dich zu erlösen. Und dieses Freikaufen, dieses Erlösen ist gleichbedeutend damit, dass deine Schuld und deine Sünde weg ist, bezahlt ist. Weil du erlöst bist, ist dir vergeben. Weil dir vergeben ist, bist du erlöst. Jeder Mensch, der an Jesus Christus glaubt, ist ein frei gekaufter Mensch. Der gehört jetzt ganz eng zum Sohn Gottes. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, in Vers 14, da beginnt es nicht mit durch ihn oder wegen ihm haben wir die Erlösung, sondern in ihm. Deswegen heißt dieser dritte Punkt auch, der Vater hat dich errettet durch die Erlösung in Jesus. Ja, der Glaube ist ein unzerstörbares Band zwischen dir und Jesus. Und dieses Band sorgt dafür, dass dir alles angerechnet wird, dass dir alles gehört, was Jesus gehört. Sein sündloses Leben, sein erlösender Tod und dann vor allem auch seine lebensschaffende Auferstehung. Wenn du heute Morgen hier bist und du noch nicht mit Jesus verbunden bist, wenn du feststellst, ich bin immer noch Teil dieser Herrschaft der Finsternis, dann fang nicht an zu versuchen, über die Mauer zu klettern. Die Mauer ist zu hoch. Sondern geh zu Jesus. Bei ihm findest du Erlösung. In ihm versetzt dich der Vater vom einen Königreich, dem Reich der Finsternis, in das Königreich der Liebe und des Lichts. Nur durch den Glauben an Jesus wirst du von der einen Seite auf die andere versetzt. Es ist ja spannend. Ich lese in letzter Zeit immer mal wieder Artikel von Menschen, die in der Spätzeit der DDR gegen das Regime gekämpft haben für Freiheit, sogenannte Bürgerrechtler. Und sie schreiben in diesen Kapiteln jetzt, oder in diesen Artikeln jetzt 3,5 Jahrzehnte, nachdem die Mauer gefallen ist, dass sie den Eindruck haben, dass sich das wiedervereinigte Deutschland in vielerlei Hinsicht zu einer Art DDR 2.0 entwickelt. Ob sie damit recht haben, lassen wir mal dahingestellt. Aber was dadurch deutlich wird, ist, hinter der Mauer wartete damals nicht das Königreich des Lichts. Es war besser und freier als im Osten. Aber nur in bestimmten Bereichen und auch längst nicht stabil. Und auf die großen Fragen des Lebens hatte auch die westdeutsche Kultur keine Antworten. Diese Antworten findest du nur in dem Königreich, wo Gottes Sohn der König ist. Und wie sieht das Leben in diesem Königreich aus? Ja, Licht und Finsternis, das klingt ja wie so ein krasser Gegensatz. Und das ist es auch. Wie gesagt, statt Hoffnungslosigkeit gibt es dort echte Hoffnung. Statt Sinnlosigkeit gibt es dort wirklichen Sinn und statt Schuld gibt es dort wirkliche Vergebung. Aber in einem anderen Sinn erleben wir auch hier erst einen Vorgeschmack auf dieses Königreich, zu dem wir durch den Glauben gehören dürfen. Denn wir leben noch in dieser Welt. Ich möchte mal ein letztes Mal den Vergleich bemühen zwischen der DDR und der BRD damals. Stell dir mal vor einigen Jahrzehnten ist da jemand in der ehemaligen DDR, ist irgendwie unbequem für die Regierung. Und aus irgendeinem Grund ist aber Westdeutschland bereit dazu, einen hohen Geldbetrag für diese Person zu bezahlen. Diese Person bekommt neue Papiere, bekommt eine neue Staatsbürgerschaft, ein Zugticket in den Westen. Aber aus irgendwelchen logistischen Gründen ist dieses Zugticket erst ausgestellt für in einem halben Jahr. Und so lange muss diese Person jetzt noch in der DDR bleiben. Und jetzt versetz dich mal in diese Person rein. Ja, einerseits weißt du, meine Identität ist neu. Meine Staatsbürgerschaft ist neu. Meine Ausreise ist auch ganz sicher. Und andererseits lebst du nach wie vor in demselben Land. Und in gewissem Sinn wird das Leben sogar noch unangenehmer. Ja, auf der Arbeit zum Beispiel ist nichts mehr wie vorher. Das sind auf der einen Seite die Regimetreuen und die sehen in dir jetzt den Regimefeind. Und dann sind auf der anderen Seite die, die unter dem Regime leiden und die werden eifersüchtig. Der darf raus und wir nicht. Und das sorgt für eine innere Spannung. Auf der einen Seite ist da die neue Identität, hoffnungsvolle Vorfreude und auf der anderen Seite der oft harte Alltag. Und weißt du was? Ganz ähnlich ist die Erfahrung von uns als Christen, als Bürgern dieses neuen Königreichs. Es ist nämlich ein Königreich, das nicht von dieser Welt ist, das in unserer Mitte schon lebt, aber das wir in seiner ganzen Schönheit erst erleben, wenn Jesus wiederkommt. Das bedeutet hier auf der Erde oft Ausgrenzung. Wir haben hier keine bleibende Stadt, kein sichtbares Königreich. Wir können hier auch keine Mauer drumherum bauen, selbst wenn wir das wollten. Wir erleben hier einen Vorgeschmack in der Gemeinde, dürfen schon hier etwas von diesem Königreich erleben. Aber gleichzeitig bringen wir alle unsere Altlasten aus dem alten Königreich mit hier rein. Das macht es auch oft herausfordernd. Deswegen erinnere dich immer wieder an das, was du als Bürger des Königreichs schon hast. Die Erlösung, die Vergebung. Und das kann dir keiner wegnehmen bis zu dem Tag, wenn Jesus wiederkommt und die ganze Erde zu seinem Königreich macht, weil er diesen unfassbar hohen Preis für dich bezahlt hat. Und wenn du in der kommenden Woche zum Beispiel den Widerstand spürst, ja irgendwie diese ernüchternde Vorläufigkeit des Königreichs, dann erinnere dich daran, was Jesus einmal zu seinen Jüngern gesagt hat. Sie haben Ähnliches erlebt. Jesus hatte zu ihnen gesagt, dass sie Verfolgung erleiden werden, weil sie an ihn glauben. Und dass sie, solange sie hier auf der Erde sind, immer in der Gefahr stehen, sich Sorgen zu machen über irgendwelche Dinge. Weil alles so unsicher ist. Kein Mensch weiß ja, was morgen passiert. Und Jesus hat es alles seinen Jüngern angekündigt. Und dann hat er sie angeschaut und hat zu ihnen gesagt, fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater gefallen, euch das Königreich zu geben. Amen.